Ja, willkommen beim Filmclub-Podcast. Hallo Jesse.
Hallo.
Wir besprechen heute den Film von Jane Campion, eine bekannte Regisseurin, die ihr vielleicht aus anderen Filmen hier aus dem Podcast schon kennt. Ich glaube, wir werden da nochmal genauer drauf eingehen. Heute besprechen wir den Film Bright Star. Und worum es in Bright Star so richtig geht, das erklärt uns jetzt Jesse.
Die Synopsis bei Letterboxd ist: Die erste Liebe brennt am hellsten. Im Jahr 1818 ist die temperamentvolle junge Fanny Braun zunehmend von dem gut aussehenden, aber unnahbaren Dichter John Keats fasziniert, der in der Nachbarschaft ihrer befreundeten Familie Dilks lebt. Nachdem sie ein Buch mit seinen Gedichten gelesen hat, fühlt sie sich noch mehr zu dem wortkargen Keats hingezogen. Obwohl er sich bereit erklärt, sie Poesie zu unterrichten, kann Keats seine Gefühle für Fanny nicht erwidern, da er als erfolgloser Dichter kein Geld hat, um eine Frau zu unterstützen. Tja, Gösta, was ist deine Beziehung zur Poesie?
Gute Frage. Im Moment würde ich sagen, sehr schwach. Wir haben uns irgendwo verloren. Aber letztlich hatte ja jeder so in der Schule gewisse Verbindungen dazu, weil es einfach ein bisschen Pflicht war. Und die schönste Erinnerung daran habe ich, ich glaube in der Grundschule war das, da haben wir selber Gedichte geschrieben und dann haben wir alle zusammen so einen kleinen Gedichtband gehabt. Ich glaube, den habe ich auch noch irgendwo. Das war eigentlich ganz schön. Da hat man was dazu gemalt und dann hat man so ein kleines Gedichtbuch.
Über was hast du gedichtet? Weißt du das noch?
Ich glaube, es waren irgendwie immer Tiere. Also ich weiß aber nicht mehr, was mein Gedicht war. Nee.
Wenn Keats dichtet über Schmetterlinge, vielleicht hast du auch über Schmetterlinge gedichtet.
Vielleicht ist es an mir auch in Keats verloren gegangen, ja. Who knows?
Ich erinnere mich auch noch an die Grundschule. Da mussten wir das letzte Gedicht, glaube ich, was ich auswendig gelernt habe, und das war von Mörike. Natürlich, im Schwabenländle lernt man Mörike, und das war über den Frühling. Ja. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte.
Da sieht man auf jeden Fall ein generelles Bild für Poesie, dass Natur einfach immer präsent ist.
Ich meine, Mörike ist auch eine ähnliche Zeit, das hat Romantik.
Genau, in der Romantik dann auf jeden Fall nach draußen. Wir haben ja auch Keats im Film immer wieder draußen gesehen, so ein bisschen am Wandern, also am Wandering auf Englisch, passt besser. Aber ich glaube jetzt heutzutage ist hier dieser Podcast das höchste der Gefühle, was Poesie betrifft.
Das tut uns leid für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Also wenn ihr gehofft hattet, ihr könnt jetzt hier irgendwie ganz tief einsteigen in Poesie und Tom Keats, dann vielleicht nicht richtig, aber wenn ihr sagt Bright Star und ihr wollt den Film und von dieser Seite das nochmal ein bisschen anders beobachten, dann seid ihr genau richtig.
Aber über den Film habe ich dann tatsächlich vielleicht auch noch ein bisschen was gelernt. Wie würdest du sagen, werden hier Dichter dargestellt?
Also zum einen männlich und also kommt auch ein bisschen in dem Film einfach so, aber es ist auf jeden Fall sehr männlich.
Und ja, ich habe mir aufgeschrieben, Dichter-Bros. Es hatte sowas, so ein bisschen, ja. Das ist jetzt gerade trendy, so romantische Gedichte zu machen. Und dann hast du diese ganzen, ja, diese Männer, die eigentlich nichts mit Frauen anfangen können, da, was irgendwie völlig verrückt ist, weil sie über nichts anderes schreiben.
Ja, es ist auch so ein bisschen so ein, man leidet irgendwie, also man wälzt so seine eigenen Probleme immer wieder um und ist so, ach, ist alles so schlimm. Also so wirkt es manchmal ein bisschen. Und gleichzeitig ist ja Poesie auch hier so ein bisschen so ein, wir erleben ja dieses Duo vor allem und das ist ja auch eigentlich traurig, was ja in dem Moment gar nicht erfolgreich ist, aber beide so tun, als wäre es jetzt das Wichtigste der Welt. Das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Widerspruch.
Und gleichzeitig auch die Arbeit von anderen abwerten, natürlich vor allem die Arbeit von Frauen.
Ja, ja, auch handwerklich. Das eine irgendwie so völlig diffus und man schreibt irgendwas auf und will, dass alle die Gedanken, die man hat, super finden und da teilhaben wollen und Geld dafür ausgeben. Aber gleichzeitig wertet man das, was handwerklich ist und wovon man selbst auch profitiert, dann ab. Jeder braucht was zum Anziehen.
Aber ich finde, der Film zeigt es visuell ganz schön. Also diese Öffnungsszene, die hat mich so ein bisschen erinnert an die Szene mit der Axt in The Piano, weil man sieht so Nadel, Faden, Stoff und man sieht so eine ganz Nahaufnahme, wie so eine Nadel so ganz kräftig durch den Stoff durchsticht und den so ein bisschen zerstört dadurch auch. Man sieht schon direkt das Handwerk von Fanny, was das Nähen ist und ihre manuelle Arbeit, aber auch kreative Arbeit. Und man sieht es im ganzen Film, dass sie die ganze Zeit irgendwas mit den Händen macht und ihre Hände benutzt, während John Keats die meiste Zeit wieder mit verbringt, Wände anzustarren. Und das ist halt seine intellektuelle Arbeit. Und das Konstrukt ist, wie du sagst, dann steht das die Arbeit von Fanny als weniger wertvoll, weniger kreativ und weniger interessant angesehen ist. Vielleicht auch, weil es eine Arbeit von Frauen ist. Und er schafft mit seiner Arbeit dann komplett neue Welten. Und das ist sozusagen das höchste Erstrebenswerte, was es gibt. Sie ist sich dem bewusst, was ihre Arbeit bedeutet, weil sie sagt es auch einmal, make a better living than the poets, mit ihrer Arbeit. Das heißt also, ihr ist klar, dass sie wahrscheinlich besser über die Runden kommen könnte als die Poeten.
Also sie kann damit was verdienen. Und Keats verdient noch gar nichts mit dem, was er da macht. Und deswegen ist er ja auch angewiesen auf seinen Gönner sozusagen, den Brown. Ich muss sagen, gleich vorweg, Brown, auch beim Gucken war nicht einfach, das so beim ersten Mal direkt auseinanderzuhalten. Aber es ist nun mal, wir haben hier einen autobiografischen Film und von dem her macht es natürlich Sinn, die Namen auch so zu übernehmen.
Also ich muss gestehen, ich kannte John Keats Werk nicht, Asche auf mein Haupt. Aber ich habe jetzt so ein paar von seinen Gedichten gelesen in Vorbereitung für den Podcast und ich finde, dass tatsächlich seine Poesie oft auch was Haptisches hat. Und da finde ich, da berühren sich dann wirklich die beiden Welten von diesem Handwerklichen mit dem Kreativen.
Ich muss sagen, also wenn ich jetzt den Keats, also wenn man jetzt ihn auf die heutige Zeit so transferieren würde, dann wäre er eigentlich auch nur ja ein junger Mensch, der nicht genau weiß, ja, der so ein bisschen verloren wirkt. Und also er hat ja Apotheker gelernt und hat auch verschiedene Dinge angefangen. Und also er wirkt so ein bisschen lost. Eigentlich sitzt er dann die ganze Zeit da und denkt sich dann so ein bisschen eben seine Gedichte aus. Also er wirkt auch so wie so ein ja, Student, der noch nicht so ganz sein Leben gefunden hat. Immerhin ist er auch Anfang 20.
Ich würde es teilen, ich habe ihn auch als sehr fragil so wahrgenommen und irgendwie noch, vielleicht kann man sagen, lost. Aber ich sehe das ein bisschen anders, weil natürlich damals Poesie zu machen, zu dichten, das hat natürlich auch was mit Klasse zu tun. Er macht sich ja auch einmal lustig über diese ganzen Dandys, da geht er drauf ein. Und ich würde sagen, so dieses Klassenzugehörigkeit und was man darf und was man nicht darf, das steht so eine gefangene Gesellschaft, das ist ein großes Thema. In dem Film, der erste Satz in dem Film, da laufen so die Kinder und so auf das Anwesen zu und es wird irgendwie gesagt, das darfst du nicht. Und es geht eigentlich ganz viel um, was man darf und was man nicht darf. Es geht ganz stark um Regeln, um Normen, aber vor allem halt Normen, die sich die Menschen selber geben. Also es gibt keine Autorität, außer vielleicht die Mutter, die dann so sagt, okay, die Umstände sind kompliziert. Aber Keats kommt eben aus einer anderen sozialen Klasse, deswegen kann es diese Hochzeit nicht leisten. Und deswegen ist sozusagen diese Beziehung zwischen den beiden, die darf es eigentlich nicht geben. Im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen Dichtern, er kommt halt nicht von Oxford oder so, ne? Also er hat jetzt nicht diesen Hintergrund, er gehört nicht zur klassischen Elite, sondern er hat einfach diesen starken Drang zu dichten, das zu machen und hat anscheinend ein sehr, sehr großes Talent. Aber das ist eigentlich so nicht vorgesehen, so ein Quereinsteiger.
Ja, absolut. Also er kommt ja selbst aus dem medizinischen Bereich und hat dann entschieden, er möchte das nicht mehr machen. Also er hat eine Apothekerlehre gemacht und hat dann nur noch sich auf ja, das Dichten konzentriert. Ich weiß nicht, wie die beiden zusammengekommen sind, das sieht man in dem Film ja nicht. Mr. Brown und er. Aber in ihm hat er ja auch jemanden gefunden, der was sieht in ihm und das auch unterstützt.
Ich habe ein bisschen im Wikipedia weitergelesen. Ich glaube, wir wären jetzt keine Keats-Experten. Und ich meine, das, was mir aufgefallen ist, ist halt, also das sind ja alles historische Figuren. Die Kinder von ihr haben dann später diese Briefe zwischen den beiden veröffentlicht. Was eben so stark ist, ist, dass eben die Briefe von beiden Seiten erhalten sind. Deswegen kann man so gut erkennen, dass es einfach eine sehr innige Beziehung war und dass sie sich auf Augenhöhe begegnet sind. Das führte aber dann, als sie veröffentlicht wurden, eigentlich so zu einem Skandal, weil Keats war dann schon sehr hoch angesehen und Fanny Brawn wurde irgendwie so als ungeeignetes Objekt für seine Zuneigung begriffen und deswegen wurde die Familie dann sehr kritisiert und es hat eine Zeit gedauert, bis es dann so anerkannt wurde. Was die Stärke des Films ist, ist, dass sich einem der bekanntesten englischen Dichter nähert, aber eben nicht aus seiner Perspektive, sondern sozusagen aus der Perspektive der Muse.
Es gab auch die Kritik, weil die Briefe von ihr an Keats lange nicht vorhanden waren. Also ich glaube, da gab es erstmal eine Wissenslücke und erst dann von Briefen von Keats an seine Geschwister wurde so langsam klar, dass auch da eine Zuneigung da war und dass sie auch nicht so ein Drache war, wie sie vielleicht dargestellt wurde dann von der Presse damals. Da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf zeigen, dass wir ja hier einen Film haben, der eben auf vielen Briefen basiert und das ja auch eine andere Art der Kommunikation ist, eine sehr intensive Art auch, gerade wenn man mit einem Poeten Brieffreundschaft hat sozusagen. Es macht für mich aber auch ein bisschen verständlicher, warum dieser Film so aufgebaut ist, wie er aufgebaut ist, weil ich immer wieder das Gefühl habe, es fehlt etwas, was man nicht mitbekommen hat und es gibt so Sprünge und das macht ja auch voll Sinn, wenn man diese Briefe hat als Vorlage, dass man dann bestimmte Phasen sehr intensiv wahrnimmt, in denen eben gerade viel geschrieben wurde und andere Phasen einfach, in denen dann vielleicht anderer Kontakt da war, in denen sie sich gesehen haben, ganz anders und gar nicht aufgeschrieben ist und deswegen nicht vorhanden ist.
Was für eine Bedeutung haben die Briefe sonst im Film?
Die Briefe sind ja auch so ein bisschen, nicht nur im Film, sondern auch damals die einzige Art gewesen, wie sie kommunizieren konnten. Es war ja auch ein bisschen schwierig für beide, miteinander zu kommunizieren. Zum einen, weil, also so wird es im Film zumindest dargestellt, weil der Brown das nicht so gut heißt und auch weil das von der Mutter nicht gut so, weil er, wie du gesagt hast, er eben so ein bisschen mittellos ist.
Also die Mutter liest einfach die Briefe, ne? Von wegen Briefgeheimnis. Mhm. Durch die Briefe sieht man so ein bisschen das Spannungsverhältnis, diese emotionalen Verbindung, weil die Mutter einfach die Briefe von Fanny öffnet und dann auch offen vorliest.
Was aber in dem Film gar nicht so sehr rauskommt, ist, dass er ja auch, also Keats, auch an Tuberkulose erkrankt ist, wie sein Bruder. Und sie auch über die Briefe kommunizieren, weil sie sich nicht anstecken soll. Es ist wie während Corona, wo man dann eben, ich habe gelesen, dass sie sich auch teilweise eben nur durch Scheiben gesehen haben, so wie es im Film dann auch in der zweiten Hälfte manchmal zu sehen ist, wie er so nach draußen guckt. Und die Briefe eben die Art waren, wie sie kommuniziert haben und sich ihre Liebe so ein bisschen ausgetauscht haben.
Für mich zeigt das auch ein Klassenverhältnis hier und die Briefe sind einerseits so ein zentrales Element, weil sie die Gefühle, die tiefste Gefühle irgendwie so zum Ausdruck bringen und man halt, also ich glaube, wenn man die gleichen Sachen, wenn die sich das ins Gesicht sagen würden, die dann man in den Briefen, die sich die lesen, dann würde es im Film nicht funktionieren. Mhm. Und damit hat diese Distanz zu überwinden, aber gleichzeitig natürlich auch die gesellschaftliche Distanz, also zwischen verschiedenen Klassen.
Man trifft sich ja auch ein bisschen auf einer Ebene. Also es ist ja eine Art von Kommunikation auf Augenhöhe, weil beide nur mit Stift und Papier arbeiten.
Ich finde auch, über die Briefe werden Spannungen vermittelt. Also es gibt die Szene, da ist ja schon in Italien und Mr. Brown und er kriegt einen Brief von ihm. Sie wartet sichtlich, sehnsüchtig auf Briefe. Und es gibt eine Szene, da sitzt sie am Fenster und wartet sozusagen auf einen weiteren Brief.
Ja.
Dieses Warten und dieses, wer kriegt jetzt einen Brief, diese Ungerechtigkeit, damit werden natürlich wie diese ganzen Spannungen auch vermittelt.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen, also zum einen so dieses Warten auf diesen Brief, aber auch dann sich zu überlegen, was schreibe ich da jetzt rein, das baut natürlich auch eine gewisse Spannung auf, wo vielleicht auch sonst keine sein könnte. Also es ist ja auch ein bisschen dieses nicht jemanden nicht haben können oder da nicht miteinander sprechen zu können und diese Distanz, aber trotzdem diese Spannung über die Briefe, das kann ja auch ein bisschen diese Romantik dann aufbauen.
Tatsächlich hat Jane Campion auch einen Fanbrief für diesen Film erhalten. Ich lese ihn mal vor und dann kannst du ja mal raten, von welchem berühmten Filmemacher dieser Fanbrief ist. Dear Jane, bravo, 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 bravo. My favorite film of yours. I don't like period pieces like that. I love this. Never has a heartache been so realistically and movingly portrayed as Abby taken to her bed. The room full of butterflies. The lover's kisses. Abby lying down on her bed. The wind through the window. The curtain acting like a shroud. Abby and Ben. Touching. Lovely. Brilliant. I loved it. So, so, so charming. Love. Your fan.
Und wir wissen, wer das geschrieben hat, oder?
Ja.
Also schon sehr supportive.
Also es ist besonders schön, wenn man das in der Handschrift sieht, weil es wirklich aussieht wie die Handschrift von so einem Kind, ehrlich gesagt.
Sehr gut.
Und wenn man sich jetzt weiß, dass dieser Regisseur, ich sag schon mal so viel, ist ein Mann, dass der noch zur ganz alten Gattung gehört und immer alles schriftlich macht und dann denke ich mir, um Gottes Willen, wie muss es sein, mit ihm zu arbeiten? Der Fanbrief stammt von Quentin Tarantino.
Ach was, oh Gott. Wild.
Krass. Ich finde es auch mal herrlich, wie er anfängt, I don't like period pieces.
Ja, direkt erstmal was, also eigentlich nicht, aber du hast es drauf. Verrückt.
Das hat ihm sehr gut gefallen.
Da frage ich mich auch, wie hat er auch die Männer in dem Film gesehen? Die männliche Rolle vielleicht auch. Und hat er das auch auf sich bezogen oder auch ein bisschen reflektiert? Weil letztlich ist jetzt ein Regisseur oder ja, Autoren oder so, das ist ja auch sehr nah an diesem Kreativen. Und also ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch Quentin Tarantino und andere Regisseure sich mal so zurückziehen und diese Art von Arbeit vielleicht haben. So, ich muss jetzt meine Kopfarbeit machen und mich da reindenken und so. Da wäre ich schon sehr gespannt, wie er das in dem Moment auf sich bezogen hat.
Möglich, aber ich möchte jetzt die Chance nicht entgehen lassen, wo wir über Briefe reden, dieses Segment zu nutzen und zu sagen, ihr könnt uns auch schreiben an info@filmclub-podcast.de oder bei Instagram filmclub-podcast, wenn ihr auch mal einen Film besprechen wollt. Gerne auch einen von Jane Campion.
Darf auch handschriftlich sein, aber es sollte lesbar sein.
Ihr könnt natürlich auch Feedback hinterlassen und sagen, was ihr über den Film fandet. Würde uns super interessieren.
Und wer sich selbst nicht, vielleicht nicht vors Mikro traut, der darf auch einfach den Wunsch aussprechen, welchen Film er gerne mal noch besprochen hätte. Auch wieder gerne von Jane Campion. Da hört auch gerne in die anderen Filme rein. Wirklich schöne, schöne Filme.
Jetzt zurück zu deinem letzten Punkt. Was würdest du sagen? Wie unterscheidet sich die Darstellung von Männlichkeit hier im Vergleich zu The Piano oder The Power of the Dog?
Ja, sehr spannend. Ich habe da beim Gucken auch ein bisschen drauf geachtet und versucht, das zu vergleichen. Also es ist auf jeden Fall eine andere Art von Männlichkeit. Wir sind einfach auch in einer anderen Zeit. Es ist aber, trotz dass man sich anders verhält und vielleicht heutzutage eher weltoffener, würde ich mal sagen, gibt, finde ich, hat es wieder dieselben Elemente, dass die Männer sagen, nein, wir müssen jetzt arbeiten, geh aus dem Zimmer raus, lass die Männer mal machen. Und so, also diese Unterscheidung wird trotzdem wieder gemacht. Und ich habe auch wieder so ein bisschen es gibt so spannende Beziehungen zwischen Männern in dem Film. Und in dem Fall zwischen Mr. Brown und John Keats, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, ich mich frage, ob vielleicht auch Mr. Brown so ein bisschen so ein Love Interest hat in John Keats. Also würde ich jetzt mal mit den Argumenten unterstreichen, dass er hat ja auf jeden Fall was gegen diese Beziehung von John Keats und ihr. Und ich hatte das Gefühl, also er will nicht, dass sie zu ihm geht. Es ist natürlich zum einen, damit er sich konzentrieren kann auf seine Arbeit. Aber es wirkt schon auch sehr persönlich auf sich bezogen. Und dann fällt es auch irgendwie auf, dass ausgerechnet dann, wenn er, also John Keats, dann weg ist, dass er dann eine Liaison hat mit der Angestellten da und sie schwängert. Also ausgerechnet dann passiert das, wenn er weg ist. Und also so ein bisschen so ein paar Momente, in denen ich dachte, könnte nicht vielleicht.
Also ich habe mich auch gefragt, was hält diese beiden Menschen eigentlich zusammen?
Ja.
Über was reden die jetzt, wenn wir sie nicht sehen? Weil, also zum Beispiel diese Affäre da, die Brown hat, also Keith sagt, mit welcher Leichtigkeit du dir selbst hilfst. Der kann das gar nicht verstehen, diese Beziehung, weil das halt irgendwie das ist einfach ohne Liebe. Für Keats ist es irgendwie nicht vorstellbar.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Brown das, diese Geschichte von Keats so ferngehalten hat. Es gibt ja diesen einen Moment, in dem klar wird, dass sie schwanger ist. Und Keats sagt ja sogar, wir müssen rausfinden, wer das ist und ihn, ich weiß nicht, bestrafen. Und dann beichtet Brown so ein bisschen, also er beichtet es ja nicht mal, sondern er sagt, sie behauptet, ich wäre der Vater. Und dann sagt Keats dazu, dass er ja gar keine Ahnung hatte von dieser Beziehung von den beiden, dass da was war. Und das lässt ja auch ein bisschen rausblicken, dass er das ja auch so ein bisschen davon ferngehalten hat. Natürlich ist es jetzt auch nicht die beste Art. Vielleicht war es ja auch einfach eher was Körperliches, von ihm zumindest. Weil wir sehen ja schon auch sie davor eher angetan von ihm. Also sie wirkt jetzt eher interessiert. Also deswegen mein Gefühl, dass er das vielleicht auch so ein bisschen verhindert hat, dass Keats das überhaupt so richtig mitbekommt.
Also er redet auf jeden Fall sehr herablassend über Abigail. Also ich muss sagen, ich fand diese Unterhaltung eigentlich so super unglaubwürdig. Mhm. Weil ich dachte, die sind die ganze Zeit zusammen, sind die ganze Zeit nur am Schreiben und versuchen, die besten Worte zu finden, um was zu formulieren. Und dann ist er so überrascht, dass Brown Vater wird. Das finde ich irgendwie, fand ich, hat nicht gepasst.
Da hast du recht, ja.
Ich fand auch ansonsten den Konflikt zwischen den beiden nicht immer glaubwürdig, weil, also gut, Brown sagt, okay, du bist mir weit voraus. Und dann versucht Brown, ihm das auszureden, so dieses Verhältnis zu Fanny. Und dann meinst du, verlierst deine Wonne für immer und ewig. Aber sozusagen, das eskaliert ja eigentlich nur diese eine Szene im Wald.
Ja, auch eine ganz komische Situation. Also die auch sehr überraschend kommt.
Kommt super überraschend. Und ich frage mich, wie unterhalten die sich, wenn jetzt mal Fanny nicht da ist oder die jetzt einfach mal nur so essen? Also diese,
ja,
irgendwie, das wirkte für mich nicht glaubwürdig dafür, dass sie so viel Zeit miteinander verbringen.
Ja, es würde aber auch gleichzeitig wieder dazu passen, dass man eben so, auch dass diese Gedichte und das Schreiben, dass es eigentlich was super Abstraktes ist auch und gar nicht so nah am Leben. Weil eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, in der Romantik, ich mache Poesie, auch über Liebe, dann ist das dann ist sie ja schon eher eine Muse und die Gefühle zu ihr etwas, was ihn ja auch bewegt. Aber irgendwie wird das eben nicht akzeptiert und dann ist es auch insgesamt eher so ein Weltschmerz, über den er schreibt.
Ja, aber die Muse, also ich finde, was halt schön ist in diesem Film, ist, dass, also ich glaube, oft wird so eine Muse so einfach als passive Inspiration gesehen. Und hier ist es aber einfach, dass sie eine Muse ist, bedeutet einfach nur die Beziehung zwischen den beiden, sozusagen der Antrieb für seine Kreativität. Er will schreiben, er will sozusagen Worte und Sprache finden, sein Empfinden auszudrücken, um es ihr zu vermitteln. Ansonsten, warum? Ja, und er sagt dann auch, als er sozusagen konfrontiert wird von Brown, sagt er ja im Prinzip, ja, was ist denn dein Problem? Ich schreibe doch. Also das Muse sein wird hier nicht als, wie vielleicht irgendwie bei Seefahrern, wie da erscheint wie eine Meerjungfrau, sondern es ist einfach die Energie, die zwischen den beiden entsteht. Das macht sie zum Muse.
Ja, es ist ja auch direkt das erste Kennenlernen von den beiden. Ist ja auch direkt was Positives und was ihm auch scheinbar Freude bereitet. Er nennt sie dann ja auch Frechdachs und es ist ja auch so ein bisschen so ein Necken. Er beschreibt es auch in einem Brief an seinen Bruder dann immer, dass es so kleine Streits sind. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Rantasten. Und dann hat man schon das Gefühl, dass er, wenn er mit ihr ist und sie hat, dann auch ein bisschen so eine Fröhlichkeit wieder aufbringt, die er sonst eher nicht hat. Sonst ist es eben eher so dieses Tiefe und sich verlieren in vielleicht so ein bisschen den Gedanken neben Brown.
Wie würdest du denn sie beschreiben? Hier Fanny Brown, gespielt von Abby Cornish. Tatsächlich, Nerd Fact, Abby Cornish ist vielleicht auch Lyrikerin auf ihrem Wege. Und zwar rappt sie als MC Dusk.
Oh, wow.
War früher auch in einer australischen Hip-Hop-Band.
Stark. Muss ich mir auf jeden Fall mal was anhören.
Kann man bei YouTube finden, MC Dusk.
Also supporten. Sehr gut.
Wer ist Fanny?
Ja, Fanny ist ja auch erstmal recht jung. Ich glaube, sie ist 18 Jahre alt, als wir sie das erste Mal sehen. Und aber total in ihrem Element, wenn sie nähen kann. Am Anfang des Films sehen wir sie super stolz und auch selbstsicher. Sie weiß, was sie kann, und sie traut sich auch absolut kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
Mhm.
Als der Mr. Brown zu ihr sagt, die hübsch bestickte Miss Brown mit Hütchen und Krägelchen. Also sie wird ja auch komplett klein gemacht. Also sie lässt nichts an sich ran und sie wirkt sehr stark. Und gleichzeitig ist sie aber auch in dieser Konstellation der Familie ja eben immer noch jung und unter den Fittichen der Mutter und in diesem System mit drin. Ich weiß gar nicht, ob wir in dem Film, ob wir da ihr so richtig folgen oder ob wir irgendwie, es fühlt sich manchmal auch so ein bisschen an, als wären wir selber Teil, also selber Gast auf diesem Hof und in einem der Häuser, weil man nicht immer so alles versteht, was jetzt in ihr vorgeht, hatte ich das Gefühl.
Wann hast du das Gefühl gehabt, dass du da nicht folgen kannst?
Ich glaube, es ist so diese Unsicherheit, was ist das jetzt mit ihm und wo geht das hin, was es manchmal schwer gemacht hat, zu verstehen, wie es ihr gerade geht oder was sie gerade braucht. Und ich fand, sie hatte so eine so klare Intention, wenn sie genäht hat, zum Beispiel. Mhm. Und sie hat es ja immer auch für jemanden gemacht. Also wir beginnen, da näht sie, und dann näht sie das Kissen für den Tom, den Bruder von Keats, der gestorben ist. Und sie näht am Ende das Trauerkleid.
Ich muss kurz da was einschieben. Das war meine Lieblings-Leatherbox-Review. Ich zitiere: Bitch, why didn't you make him a coat if you're so good at it? Weil er ja dann komplett ausgekühlt ist und deswegen krank wird. Und sie macht die ganze Zeit irgendwelchen Leuten Kleider. Und sie sagt auch noch, ja, er hatte gar nichts Warmes. Mhm. Und trotzdem geht er dann ohne Jacke raus.
Ja, also wenn man weiß, so die Familie irgendwie, man ist ein bisschen anfällig auf Lungenkrankheiten. Und dann ist es kalt und regnet.
Vor allem in London.
Ja.
Ich war tatsächlich genau in der Ecke letztes Jahr. Also, dann hat man jeden Tag einen Regenschirm dabei, ist doch klar.
Ja. Aber ja, vielleicht ist er da auch ein bisschen mit dem Kopf woanders.
Ja, das zeigt vielleicht, dass er eher ein bisschen zerstreuter Charakter ist.
Ja.
Dieses Trauerkleid am Ende, das hat mich sehr an Ada von The Piano erinnert. Mit diesem Hut.
Absolut. Die das Kleidermachen, also dass sie sagt, ich habe das selbst designt und geschneidert. Ja, das hat so eine Selbstwirksamkeit. Einfach, sie kann das machen und sie ist frei darin und sie verdient auch Geld damit. Und um vielleicht auch deine Frage zur Männlichkeit noch von vorhin oder generell zu Geschlechterthemen in dem Film aufzugreifen. Ich finde, gleichzeitig hat Keats eher was, vielleicht was man von heutigen Frauen, oder nicht heutig, aber immer noch ein bisschen Frauenpositionen kennt, dass er ja eigentlich eine sehr starke finanzielle Abhängigkeit hat und dadurch auch nicht eigenwirksam ist. Also kennt man auch, dass Frauen eben mit ihrem Partner zusammenbleiben, weil sie eben finanziell abhängig sind, weil sie selbst nicht eine Ausbildung gemacht haben, sondern für die Kinder da waren. Und ich finde, so wirkt es auch ein bisschen mit dem Brown und dem John, dass er eben an ihn gebunden ist, so ein bisschen, weil er eben diese Freiheit nicht hat, sondern ist in so einer Abhängigkeit.
Dass er vielleicht auch nach Rom geht, weil sozusagen das für ihn bezahlt wird und er es kann.
Ja, genau, ja. Es wirkt ja auch so ein bisschen, als wäre das so über ihn bestimmt. Das ist jetzt das Beste für dich, das musst du jetzt machen. Ja, er gibt sich dem so hin. Er hat dadurch gar keine richtige Agency, sondern im ganzen Film habe ich so das Gefühl, er ist so im Moment und ja, er könnte ja auch viel aktiver auf sie zugehen und sagen, hey, ich wünsche mir, mit ihr zusammen zu sein und ihre Nähe, aber da kommt eigentlich recht wenig. So, er ist dann eher so, schade, geht nicht.
Aber vielleicht ist dieses, was du als im Moment beschreibst, auch die Stärke, weil, also es ist ja schon ein Film, der sehr in den Sinnen schwelgt.
Ja.
Und er sagt es ja auch, ein Gedicht muss den Sinn verstanden werden. der Film versucht, diese Gefühlswelt von ihm dann haptisch näher zu bringen. Und das halt eben durch sie. Also er ist sozusagen eigentlich nicht in der Lage zu fühlen so richtig, weil, also er ist eine sehr emotionale Figur, aber er sitzt halt meistens da, starrt rum und versucht, Worte zu finden. Mhm. Und sie ist die ganze Zeit draußen, hatte wie irgendwas ein Teegefäß, Service in der Hand und also dieses Haptische, das bringt sie dann eigentlich in die Beziehung.
Ja.
Und lebt sie aus.
Wenn man jetzt die beiden und die Beziehung der beiden sieht, dann ist sie ja sehr aktiv und will an seinem Leben teilhaben, will lernen, was er macht. Sie liest seine Bücher, sie will Unterricht nehmen bei ihm und ist sehr wissbegierig. Lügt dann auch, als sie sagt, ich habe alles von dem einen gelesen. Also sie ist da wirklich all in. Er lässt es so ein bisschen fallen, als er merkt, es ist eigentlich schwierig mit dem Mr. Brown, das funktioniert nicht und vielleicht kann er da auch jemanden dran teilhaben und merkt das auch ein bisschen in dem Moment. Wobei, warum kann er da Mr. Brown dran teilhaben? Also
der historische John Keats, ich glaube, der ist auch ein bisschen näher an Mr. Brown in diesem Film. Also tatsächlich war, was ich jetzt nur gelesen habe, dass er am Anfang auch sehr abweisend gegenüber Frauen war. Aber jetzt nicht, weil es nicht angezogen gefühlt hat, sondern eher, weil das so als Hindernis der Arbeit gesehen wurde. Weil es halt einfach nicht gleichwertig ist, damit seine Zeit zu verschwenden.
Ich habe zwei Briefe oder Ausschnitte von zwei Briefen an seinen Bruder gesehen, wo man so ein bisschen rauslesen kann, was er von ihr denkt. Das war 1818, also so mittendrin ungefähr oder recht am Anfang vielleicht. Also 18 bis 21 war das, glaube ich, dass die beiden sich gesehen haben.
Ja, 18 beginnt hier der Film ungefähr.
Genau. Und als sie sich kennenlernen, schreibt er an seinen Bruder: Und ihre ältere Tochter ist meiner Meinung nach schön, elegant, anmutig, albern, modisch und seltsam. Wir haben ab und zu einen kleinen Streit und sie benimmt sich etwas besser, sonst wäre ich wohl abgehauen. Und dann außerdem, und das klingt jetzt wiederum gar nicht nach einem Lyriker, sondern sehr eher nach einem Arzt irgendwie. Sie ist etwa so groß wie ich, mit einem schönen, länglichen Gesichtsausdruck. Sie möchte Gefühl in jedem Gesichtszug. Sie schafft es, ihr Haar gut aussehen zu lassen. Ihre Nasenlöcher sind in Ordnung, wenn auch ein wenig schmerzhaft. Ich weiß nicht, ich habe es übersetzen lassen.
Ihre Nasenlöcher sind in Ordnung.
Das ja, ist wirklich. Auch. Ihr Mund ist schlecht und gut. Ihr Profil ist besser als ihr volles Gesicht, das zwar nicht voll, aber blass und dünn ist, ohne irgendwelche Knochen zu zeigen. Ihre Figur ist anmutig, ebenso ihre Bewegung. Also er beschreibt sehr kategorisch.
Der Arzt kommt da durch.
Ja, genau. Das ist dann der Apotheker wieder so ein bisschen, der versucht, eine Diagnose zu machen. Vielleicht erkennt man auch so ein bisschen so eine Schwierigkeit darin, wie geht man damit um oder.
Aber das so zu versachlichen ist ja auch eine Art und Weise, das von sich von zu weisen, eine
Anziehung. Ja,
vielleicht. Vorhin hattest du gesagt, dass sie sein Buch liest. Das finde ich eine sehr schöne Szene. Tatsächlich finde ich die beiden Kinderdarsteller hier auch wieder sehr gut. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Stärke von Jane Campion, dass sie einfach sehr gut mit Kinderschauspielern arbeiten kann und dieses Natürliche so rüberkommt, dass man wirklich das Gefühl hat, das sind Kinder. Und da gibt es diese Szene, wo Toots da in dem, gespielt von Eddie Martin, in dem Shop ist und sie sagt, meine Schwester kennt den Dichter und sie will es lesen, um festzustellen, ob er ein Idiot ist oder nicht. Und also einmal diese absolute Ehrlichkeit des Kindes, aber auch, was Fanny wohl zu ihrer Schwester sagt, um das Buch zu kaufen, das sagt ja auch schon viel aus.
Ja, ja, absolut.
Tatsächlich über Samuel, gespielt von Thomas Brodie Sangster. Ich kannte den von Das Kind von Love Actually. Aber tatsächlich hatte ich vor kurzem über ihn gelesen. Jetzt kommt hier die Tratsch News. Und zwar ist er der Ehemann von Tallulah Riley. Das ist die Ex-Frau von Elon Musk.
Oh, ah, okay.
Nutzloses Wissen. Dafür schaltet ihr doch ein.
Genau. Das ist der Tratsch und Klatsch-Podcast. Historisch gesehen ist die Figur, die hier spielt, Samuel, nicht so lange drauf, auch an Tuberkulose gestorben. Hat sich wahrscheinlich also angesteckt bei Keats.
Historisch gibt es auch bei einer weiteren Figur, finde ich, eine interessante Jane Campion-Verbindung. Und zwar der Sohn von Mr. Brown. Mr. Brown, das sind ja alles historische Figuren, ne? Und der ist dann nach Neuseeland ausgewandert Und der Sohn Charles, der wird dann später in Neuseeland Politiker. Und zwar vor allem als Übersetzer für Maori-Sprachen.
Hm.
Da musste ich natürlich an den Charakter von Harvey Keitel in The Piano denken.
Ja, matched. Ja, stimmt.
Im Prinzip gibt es so einen Jane Campion-Multiverse und die Charaktere haben dann immer so Verbindungen. Sie ist besonders interessiert an bestimmten Charakteren. Ich glaube, er ist eher so herum.
Wenn wir jetzt vielleicht auch ein bisschen zu Jane Campion kommen, was würdest du denn sagen, was ist diese Geschichte für Jane Campion und warum hat sie die vielleicht auch ausgewählt?
Ich weiß, dass sie das Buch gelesen hat. Ich habe ja ein Buch Jane Campion über Jane Campion. Ich werde das auch wieder in den Shownotes verlinken. Und da gibt es auch ein Kapitel über diesen Film. Und sie hat die Buchvorlage von Andrew Motion gelesen. Und sie sagt zu diesem Buch, also das ist im Prinzip eine Biografie, nach der Hälfte des Buches entdeckte ich einen Keats, der sich nicht für Frauen interessierte, der entschieden unromantisch war und sich über diejenigen seiner Freunde lustig machte, die sich in die Liebesfalle locken ließen. Und das meinte ich vorhin, dass es ja so ein bisschen Browns Position ist. Und das fand sie interessant an diesem Menschen, weil natürlich die Beziehung zu Fanny ihn entscheidend dann verändert hat. Und er dann einfach ein komplett anderer Mensch eigentlich ist.
Es passt ja auch wieder zu den Worten, die Keats an seinen Bruder George geschrieben hat, so ein bisschen sehr befremdlich auch.
Komplett. Und ich glaube, insofern ist es eigentlich, finde ich, einen sehr typischen Jane Campion-Film. Es geht ganz stark darum, gesehen zu werden. Und sie möchte hier einer weiblichen Person aus der Geschichte, einer sehr wichtigen Person für das Werk, auch um das Werk von John Keats zu verstehen, sie möchte sie Raum geben. Und ich finde, das schafft sie auch wirklich sehr gut. Und der Fokus ist dann eben auf ihr. Und sie tut jetzt Keats jetzt nicht unbedingt idealisiert darstellen, wie vielleicht das jetzt ein Film gemacht hätte, der jetzt wie, wenn es ein typisches Biopic gewesen wäre, sondern er ist eigentlich nur ein Teil von Fannys Entwicklung.
Mhm.
Wir sehen auch eigentlich, wenn wir Kreativität, Verlust, diese ganzen Themen, Liebe, die auch das Werk von John Keats ausmachen, die sehen wir aus, wie sie die erfährt, aus ihrer Perspektive. Und das finde ich stark. Wie würdest du sagen, welche Parallelen fallen dir auf zwischen den Filmen, die wir bereits besprochen haben, The Power of the Dog und The Piano?
Gerade zu The Power of the Dog habe ich eben vielleicht auch durch, also vielleicht habe ich da auch was reininterpretiert, aber durch dieses Wechselspiel mit Brown und Keats, also wieder so ein bisschen so eine Dreiecksbeziehung, generell so ein sehr starkes, es geht sehr viel wieder um zwischenmenschliche Beziehungen, auch familiäre Beziehungen. Wir haben auch ein bisschen wieder mit dem Bruder, auch also wie sie unter einem Haus leben. Sie ja sehr eng mit ihrer Familie. Von seiner bekommen wir gar nichts mit. Die ist ja auch ein bisschen verteilt. Sein Bruder in den USA. Er hat tatsächlich auch eine Schwester, die auch Fanny heißt.
Fanny.
Die beiden lernen sich auch im späteren Verlauf des Lebens dann nochmal kennen und werden auch ganz gute Freunde, glaube ich. Also geht auf jeden Fall wieder um dieses Zwischenmenschliche, um diese Spannung, die auch entsteht, wenn jemand ins Leben eintritt und vielleicht auch ein bisschen den eigentlichen Plan jetzt bei Keats durcheinander bringt. Wo möchte ich hin oder was brauche ich oder was suche ich? Aber auch immer so ein bisschen mit dem Punkt eben dieser Spannung, dass es nicht funktionieren kann oder dass es eben nochmal andere, so ein bisschen Romeo und Julia mäßig, also dass es einfach nicht funktionieren kann, aber es eine Anziehung gibt und irgendein Wechselspiel. Also das ist schon so ein klares Jane Campion-Element für mich.
Ja, auch wieder ein Kostümdrama, es gibt eine Buchvorlage und auch so dieses Wechselspiel Natur und Haus. Die Hausangestellten, die dann auch so ein bisschen schnacken und so, das hat sowas erinnert an die anderen beiden Filme. Und natürlich diese Szene im Wald, da hatte ich auch die Symbolik auch, Wald und Entscheidungen und dann gehen die unterschiedliche Wege und so. Also
ja, absolut.
Ich finde, da sind visuell schon Themen wieder aufgegriffen. Auch wenn ich sagen muss, ich finde, also hier die Bilder sind wie Gemälde und da gibt es eindeutig Parallelen, aber die Landschaft, das ist alles nicht so interessant natürlich wie Neuseeland oder auch wie bei The Power of the Dog. Also mich hat das nicht gleichermaßen ergriffen. Ich wollte jetzt nicht diese Bilder erkunden und Stopp setzen und gucken, was gibt's da alles zu sehen, weil es viel halt drinne ist, viel in Räumen, natürlich auch dadurch, dass er krank ist.
Ja.
Und viel dunkel und ich finde, visuell fand ich das nicht so ansprechend.
Wir befinden uns ja eigentlich immer an demselben Ort und obwohl Kiez ja auch recht viel reist und hier mal da ist, befindet sich der Film und wir als Zuschauer sehr stationär. Und ich finde, man bekommt dadurch auch so ein bisschen dieses Melodramatische mit, was man so entwickelt, wenn man immer in diesem Raum ist und in diesem Umfeld.
Wir sind wahrscheinlich näher an Fanny dadurch.
Auf jeden Fall, die ja deutlich weniger rumkommt, würde ich mal sagen.
Es gibt eigentlich nur eine Szene, die ausbricht. Und tatsächlich hat Jane Campion selbst gesagt, dass der Grund ist einfach nur, dass sie davon geträumt hatte. Mhm. Und das ist, wie wir den Sarg von ihm sehen in Rom. Mhm. Aber ansonsten sind das eigentlich alles, ist es immer ihre Perspektive.
Aber es macht es dann eben so ein bisschen nahbarer für diese Alltagsprobleme so ein bisschen. Dieses, worüber Kiez eben viel schreibt, dieses sehr menschliche eigentlich. Also es sind eben nicht die großen Reisen und tollen Bilder, die erzählt werden, sondern es ist irgendwie so das Alltägliche, das Leben, um was es geht.
Ja, ich finde diesen Film super spannend, um darüber zu sprechen. Auch ein toller Film für einen Filmclub, weil es so viele Themen zu entdecken gibt. Aber wenn man noch hinzunimmt, dass einfach der Film über eine lange Zeitspanne sich streckt, also von 2018 bis 2020, eigentlich 2 Jahre, wirkt es auf mich so, dass die Charaktere dadurch so ein bisschen distanzierter sind. Und es fehlt einfach so die Dramatik auch dann in den Momenten. Also die Szenen, die einzigen Szenen, die das haben, eben da im Wald zum Beispiel, die haben für mich nicht so funktioniert, weil ich das einfach nicht glaubwürdig fand, dass wenn man über einen Zeitraum, über 2 Jahre, dann die immer wieder irgendwie werken sieht, dass sie solche Unterhaltung nicht auch mal sonst haben.
Eben diese Spannung und dass es nicht glaubwürdig rüberkommt, kommt ja auch ein bisschen daher, dass es nicht aufgebaut wird, sondern dass es so abrupt kommt und wieder geht. Was eben auch wahrscheinlich so ein bisschen von den Briefen herrührt, dass man eben vor allem über die Briefe weiß, was passiert ist. Und das auch so ein bisschen nacherzählt wird. Aber ich hatte auch beim Gucken immer wieder mal so Phasen, in denen ich irgendwie, ja, die sich gezogen haben oder wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, wo geht das jetzt hin? Wo landen wir am Ende? Und das ist nun mal eben autobiografisch und nicht kein Science-Fiction-Film, der so einen klaren Bogen haben kann.
Tatsächlich, Craig Fraser hat hier Cinematografie gemacht. In welchem Film, den wir schon im Filmclub besprochen haben, hat er das auch gemacht? Weißt du das? Dune.
Echt?
Ja, weil du gerade von Science Fictions hattest.
Ja, krass. Ah, jetzt sehe ich es gerade. Ja, hier. The Batman hat er auch gemacht. 22. Noch ein Film, Jesse, den wir jetzt nicht spiegeln. Noch ein Film, den wir auch hier im Filmclub besprochen haben.
Gib mir einen visuellen Tipp, damit ich versuchen kann, mich dem zu nähern.
Oh, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich fand den Film gar nicht visuell so genial.
Oh, okay.
Ist auch schon wieder her.
Alien Autopsy, oder?
Nee. Was? Das ist auch sehr menschlich. Aber, also, ich kann es auch spoilern hier.
Ja.
Es ist Wise.
Ah.
Ja.
Wow, okay.
Ja.
Das hätte ich nicht gedacht.
Nee. Und das sind auf jeden Fall interessante Filme, die von ihm da kommen aus der Liste.
Welche Techniken benutzt er hier, um so ein bisschen Fannys Innenleben darzustellen?
Ja, ist eine gute Frage. Also, da habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet. Ich würde jetzt so aus der Erinnerung her, würde ich sagen, wir haben am Anfang so, also wir haben so ein bisschen das mit dem, eben das Nähen. Ich finde, Handwerk ist auch immer was sehr Persönliches und das in dem Film umgesetzt, auch wie es umgesetzt ist, du hast es ja vorhin auch schon beschrieben, ist auch sehr persönlich. Nee, sonst wüsste ich jetzt nicht, wie würdest du sagen?
Bei den Innenräumen, und es ist einfach sehr viel Innenräume, die sehen für mich aus wie so Gemälde von Vermeer. Mhm. So weiches Licht, natürliches Licht, das durch Fenster fällt, dann die Fokussierung immer so auf kleinen Details, so die Hände, Briefe, Kerzenlicht. Es gibt wieder viel Spiegel, das ist auch ähnlich wie bei The Piano und bei Vermeer, um irgendwie so Perspektiven darzustellen, zum Beispiel die Szene, wo sich im Spiegel anzieht. Und dann draußen, da sind es dann so Stimmungen, das hat dann alles so was Impressionistisches.
Ja, gerade das am See, das ist mir sehr stark noch im... das hat jetzt nichts explizit mit ihr zu tun, aber was sich angefühlt hat wie ein Bild, da gibt es auch ein Gemälde.
Sie hat auch Gemälde wiedergegeben als Vorbild, um dann so einen Eindruck zu vermitteln, wie ein unscharfer Render, das fließt dann alles. Und da gibt es diese Szene, wo sie mit den Geschwistern Schmetterlinge fängt und das erinnert so ein bisschen an Monet-Bilder. Da gibt es auch ein Bild, was sie ganz explizit genannt hat, das heißt Heuhaufen. Oder es gibt auch Bilder von Renoir, die sie zitiert. Mhm. Und das ist dann immer so ein Spiel aus Licht und Naturbewegung. Es geht ganz, ganz viel um Licht und visuell natürlich dann immer diese dicken Vorhänge, Spiegel. Mit solchen Dingen wird gespielt.
Also das Visuelle mit den Bildern, das habe ich schon auch gesehen, aber nicht ganz so ins Detail wie, also ich habe es eher bei den großen Szenen wie bei dem am See. Oder auch im Wald und mit dem Schnee am Ende visuell wirklich ansprechend. Das macht aber Jane Campion ja immer sehr gut. Gibt es dann andere visuelle Muster, die sie, wir haben ja bei den letzten Filmen schon ein paar aufgegriffen, die sie immer wieder benutzt hat?
Viele. Wir sind ja in einem Haus, aber in zwei Halbhaushälften. Mhm. Und da gibt es diese Szene, wo sie beide so mit ihrer Hand an die Wand gehen. Und dann sieht man, wie nah die sich eigentlich sind, aber dann trotzdem halt getrennt.
Ja, sehr schöne Szene.
Tatsächlich, ich war in dem Haus letztes Jahr, das ist in Hampstead in London. Und ich habe das aber nicht gemerkt. Mir ist es erst jetzt aufgefallen bei der Recherche, dass ich vor einem Jahr bei diesem Haus war.
Krass.
Ja, der Hampstead Heath, das ist so ein Park. Inzwischen ist das alles Teil von London. Hier sieht man ja so, am Anfang ist es im Prinzip so eine halbe Stunde außerhalb, wie auf dem Land. Inzwischen ist es so eine wohlhabendere Ecke.
Ich habe recherchiert, wo das ist und ich habe gedacht, das wäre weiter außerhalb von London. Also es ist ja wirklich Teil von London.
Genau, und ich war da vor einem Jahr, fast genau vor einem Jahr, auf einer Hochzeit und bin da auch da vorbeigelaufen.
Du hast nicht an dem Bett die Figur gesehen, die da eingeschnitzt war?
Nee, das habe ich nicht.
Okay.
Aber jetzt weiß ich, wo die damals so spazieren gegangen sind und Schmetterlinge gefangen haben.
Ja, okay. Sehr nah dran.
Ja, und also Schmetterling ist tatsächlich auch ein Motiv, würde ich sagen, was hier in dem Film stark dargestellt wird. Das symbolisiert natürlich irgendwie so Vergänglichkeit und irgendwie diese ganze Fragilität der Liebe und das kommt immer wieder. Das schon am Anfang, bevor das thematisiert wird, da trägt sie so eine Spange mit den Schmetterlingen und dann wird das Symbol auch in seiner Sprache. Und das finde ich auch so schön wegen Muse, weil man natürlich, dadurch kann es natürlich auch sein, dass sie ihn inspiriert hat durch diese Spange und er denkt dann daran und dann spricht er darüber und er wünscht sich, sie könnten Schmetterlinge sein, die nur drei Sommertage leben, intensives, aber kurzes Glück. Und was macht sie danach? Sie gründet eine Schmetterlingsfarm.
Ja, das ist halt wieder eine sehr nahe Reaktion. Also er ist da sehr theoretisch und wünscht sich und sie ist dann einfach, ja komm, ich hole jetzt Schmetterlinge und...
Genau. Und fangen die an zu fangen.
Ja.
Da ist auch ein Filmfehler, weil die dann irgendwelche Schmetterlinge fangen, die es gar nicht in London gibt, aber ist ja wurscht. Die sehen schöner aus als die Schmetterlinge, die man so in London bekommt.
Egal.
Aber das ist natürlich genau so, ja, wie wir dann auch ansonsten in der Natur die Veränderungen sehen. Wir sehen im Winter dann, irgendwann sind die Bäume kahl und irgendwann sehen wir aber auch diese nicht nur abgefallene Blätter, sondern auch die toten Schmetterlinge, die da im Boden liegen in ihrem Zimmer. Und die Metapher, die ist halt irgendwie total klar. Genauso wie die Liebe, aber auch seine Gesundheit, dass das alles nur so ein flüchtiger Moment ist, es vergeht auch wieder. Und das wird halt total stark symbolisiert durch den Schmetterling.
Es gab diesen einen Moment, als die Schwester von Fanny dieses eine Blatt nimmt und wegträgt und sagt, nee, ist noch nicht so weit. Der Herbst, der muss noch auf sich warten. Das gibt so diesen Moment sehr gut wieder, dass man einfach nicht möchte, dass es aufhört und nicht möchte, dass der Winter jetzt kommt.
Ein weiteres Symbol, was sich auch so durch den Film zieht, ist die Katze. Die Katze, die kommt dann auch im Abspann. Katze, ich muss kurz nachgucken, wie sie heißt. Topper. Mhm. Das ist die Verbindung dann zu Jane Campion. Ich glaube auch insgesamt ist es, finde ich, mehr ein Jane Campion-Film als ein Film über die Beziehung. Und tatsächlich sage ich das als Kompliment. Also ich Biopics und Kostümdramas finde ich manchmal auch etwas problematisch, weil die dann versuchen, so verschiedene Events einfach so abzuarbeiten, wie so eine Checklist, aber das zeigt ja gar nicht unbedingt so einen Einblick in so ein Leben wieder. Mhm. Dieser Film schafft es einfach so einen Schluck zu geben und so einen Eindruck, aber jetzt, das muss nicht so gewesen sein, das muss jetzt nicht, müssen jetzt nicht die Schwerpunkte gewesen sein. Mhm. Die Mutter von Jane Campion, Edith, hat auch Poesie geliebt und hat selber gedichtet und hat vor allem gedichtet über Katzen. Hm. Gedichte von ihr wurden auch veröffentlicht. Deswegen denke ich, ist es kein Zufall, dass jetzt hier immer wieder denn diese Katze da erscheint. Und die Katze kommt vor allem in eigentlich all den Szenen, die eben sich mit Poesie befassen. Wenn die Katze da ist, kann man sich sicher sein, jetzt wird gedichtet. Ansonsten wird nur geschwätzt. Mhm. Dann sieht man so, wie Keats die Katze auf seinem Schoß hat, während er vor dem Feuer sitzt und die Uhren streichelt. Oder als er Fanny, also er unterrichtet sie ja über Poesie, da ist auch die Katze da. Wenn Fanny alleine Gedichte liest, dann ist auch die Katze da. Und wenn sie da an dem Fenster sitzt und auf die Briefe wartet, dann ist auch die Katze da. Also die ist die ganze Zeit so im Bild und wird dann auch dann halt im Abspann genannt, als wäre es eine Figur. Und tatsächlich, denke ich, ist es eine Hommage von Jane Campion an ihre Mutter. Mhm. Auch so ein weiterer roter Faden für das Werk, diese Gedichte, dass es dann ein eigenes Lebewesen ist dann, was eine eigene Entwicklung hat, die vielleicht dann auch unabhängig ist von dem, was jetzt in dem Austausch eigentlich da war.
Die auch bleibt, obwohl Keats dann weg ist und dann später stirbt. Und das ist ja auch sehr beispielhaft dafür, wie dass er ja während seiner Lebzeit gar nicht erfolgreich war, sondern es dann erst später dann da kam. Man sieht ihn ja auch, wie er die Katze streichelt und da sehr liebevoll ist. Vielleicht auch ein bisschen zwischen den beiden. So, sie tauschen ja nie wirklich irgendwie Berührungen aus oder eine Nähe. Mhm. Es gibt nur diesen einen Moment, bei dem sie sich küssen und später, als sie sich dann verabschieden müssen, die so wirklich intim sind oder irgendwie körperlich, und das ist vielleicht ja auch so ein bisschen Ersatz, wenn er die Katze streichelt, so ein bisschen die Nähe.
Lustigerweise hat Jane Campion über Ben Bishaw gesagt, der hier Keats spielt, er ist eine Katze.
Ja.
Wie findest du die Darstellung von John Keats durch Ben Bishaw?
Fällt mir natürlich schwer, jetzt da den Vergleich zu machen, wie Keats eigentlich war. Also ich sehe jetzt Keats auch so ein bisschen durch Bishop.
Bishop, du hast heute nicht mit Namen.
Ich habe es heute nicht mit den Namen, tut mir leid. Ich habe es auch generell mit Brown. Also die Ankündigung, die habe ich gemacht. Da kein Respekt vor den Namen heute. Ja, von dem her fällt mir das natürlich schwer, ihn da so richtig zu beurteilen. Ich finde, er bringt diese Leichtigkeit in Fannys Nähe sehr gut wieder und gleichzeitig dann auch dieser Abfall, diese Schwere. Also ich habe das am Anfang, habe ich es mir einmal notiert, dass er sehr, also wenn sie kommt, ist er sehr liebevoll und fröhlich. Gleichzeitig, wenn es dann wieder um den Bruder geht, da ist er sehr distanziert. Da gibt es so eine Situation, da wird er drauf angesprochen und dann ist eigentlich sehr kalt wieder. Er lebt so zwischen Emotionen irgendwie auch. Mhm. Das könnte ihn ja auch ganz gut widerspiegeln. Es ist eben so ein bisschen dieses im Moment sitzen, so Verträumte so ein bisschen, aber auch nie mal ein Wort ergreifen und sagen, hey, das ist jetzt meine Meinung, Brown, geh mal weg, ich vertrete jetzt was. Nur als es darum geht, den dann diese fremde Person, die jetzt die Abigail geschwängert hat, zu bestrafen, da ist er sehr emotional dann, aber ansonsten hat er eigentlich nie so diesen Moment, in dem er mal sich durchsetzt und sagt, hey, ich habe eine Idee oder lass mal, let's do it. Sondern er lässt es über sich entscheiden, er gibt sich dem hin und ist irgendwie so, ach, ich muss das jetzt so machen. Aber dafür ist er gleichzeitig sehr liebevoll, was es, wenn es um seinen Bruder geht, ihn zu unterstützen. Und das ist ja auch dann, ich glaube, sehr ihm sehr wichtig und überträgt sich auch auf sie, was ja für sie auch eben ein Thema ist, weil sie darüber ja auch ein bisschen das mit ihrem Vater, den sie ja auch recht früh verloren hat, aufarbeitet. Oder also sie hat da auf jeden Fall die Möglichkeit, auch was zu geben und macht es dann auch in Form später von dem Kissen.
Das habe ich noch gar nicht gesehen, aber das ist ein guter Punkt. Ich habe die Frage auch so gestellt, weil ich muss sagen, ich habe ein ganz großes Problem mit Ben Whishaw. Mhm. War mir wichtig, das am Ende vom Podcast zu sagen, weil wenn ich das einmal sage, dann kann man das nicht mehr anders denken. Also mir ging das so. Und zwar, ich habe am Wochenende jetzt erst Paddington gesehen, Paddington in Peru. Mhm. Ich bin auch großer Fan von der Paddington-Reihe, von diesen Filmen. Ich finde, die sind wirklich einfach, das sind einfach sehr schöne Kinderfilme. Und wenn die Welt in Flammen steht, dann gibt es nichts Schöneres, als sich Filme anzugucken, wo alles noch funktioniert und alles gut ist. Mhm. Aber Ben Whishaw ist die Stimme von Paddington.
Ja.
Und deswegen sind die beiden für mich einfach untrennbar miteinander verbunden. Und jetzt kommt natürlich das Größte. Paddington der Bär ist natürlich Mitglied der Brown-Familie. Das heißt, er heißt Paddington Brown. Das heißt, selbst in den Momenten, in denen ich nicht daran gedacht habe, wurde ich immer wieder aktiv daran erinnert. Und deswegen ist jetzt für mich eigentlich John Keats untrennbar mit der Person Paddington der Bär verbunden.
Stark, ja, ja, ja.
Und dafür kann Ben Whishaw nichts, aber es hat mein Seherlebnis erheblich beeinflusst.
Ja, oh Gott. Ah ja, das aber so oft so, diese Verknüpfung, dass man dann den Synchronsprecher oder den Sprecher, den Schauspieler, der eben eine virtuelle Figur vertont, einfach nicht mehr rausbekommt.
Es geht nicht. Es ist einfach komplett drinnen bei meinem Gehirn und es spricht für ihn, weil ich muss sagen, die Synchronisation bei Paddington, die ist wirklich sagenhaft gut.
Ja.
Aber er hat auch so einen Stil, also es gibt auch so Parodien über ihn bei YouTube, ich kann da eine verlinken. Er hat einen sehr wiedererkennbaren Stil in seinen Rollen und ich finde, er hat auch sehr clever bis jetzt seine Rollen gewählt. Aber dadurch, dass er oft so ein bisschen diese fragilen Männer spielt, würde ich sagen, aber auch so sehr nachdenklich, eben wie Paddington, dadurch ist es halt noch stärker irgendwie dann verbunden, weil er dann so einen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Tja, für mich ein Problem in den Filmen ist, dass ich finde, dass Ben Whishaw nicht die stärkste Chemistry mit Abby Cornish hat. Mhm. Tatsächlich, Campion wollte an dem Set, dass die beiden sich jeden Tag abseits des Filmdrehs sich jeden Tag irgendwie Geschenke machen oder Gesten, irgendwie Blumen schenken und so weiter, damit die eine Beziehung aufbauen. Mhm. Und ich verstehe das total, weil ich finde irgendwie, das funktioniert nicht so richtig zwischen den beiden. Also ich finde, sie hat eine wahnsinnig starke Präsenz.
Ja.
Und die Energie, die auch die Person Fanny Brawn darstellen soll, die tut sie auch wie verkörpern, aber es kommt für mich irgendwie nicht, also dieser Ausdruck von den starken Gefühlen, die da in der Poesie kommen, die sehe ich nicht.
Ja, guter Punkt.
Also die gucken dann auch bei der Szene durch ein Fenster, die gucken sich da danach, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt ein tiefes Verlangen dahinter steckt.
Ja, sie spielen das beide theoretisch sehr gut, aber zusammen. Also da ist einfach, ich verstehe, was du meinst. Vielleicht ist es auch das, was ich so ein bisschen distanziert wahrgenommen habe, eben von ihm, von seiner Seite aus. Ich finde, sie hat, wie du sagst, einfach eine wahnsinnige Präsenz und vielleicht aber auch ein bisschen einfach der Rolle geschuldet, auch ein bisschen, dass sie da in der Rolle viel aktiver ist und auf ihn zugeht, gefühlt. Aber da fehlt ein bisschen das Bitzeln.
Ich dachte, das wäre vielleicht interessanter gewesen, wenn Paul Schneider, der hier Mr. Brown spielt, John Keats spielt und Ben Whishaw Mr. Brown. So ein bisschen wie Jane Campion das ja öfters gemacht hat mit so unlikely casting decisions, dass die Leute wirklich so mal herausgefordert werden, was anderes zu spielen. Jane Campion hat Paul Schneider entdeckt, weil sie in der Jury war 2007 beim Filmfestival in Venedig. Mhm. Und ihn gesehen hat bei Die Ermordung des Jesse James. Und das hat sie so beeindruckt, dass sie ihn dann gecastet hat. Tatsächlich alle, die gecastet wurden, die mussten Gedichte vortragen. Mhm. Was ich nicht ganz schön fand. Und sie hatte da auch bei Abby Cornish und Ben Whishaw dann so ein bisschen Bedenken, weil sie Keats nicht so wirklich kannten und da nicht so eine Bindung hatten.
Ja.
Und dann dachte ich, ja, vielleicht hättest du da, die Spannung wäre natürlich größer geworden, wenn das nicht so richtig passt, weißt du? So.
Da zeigt sich halt, wie wichtig das Casting dann auch doch ist. Wir hatten das ja auch in den anderen Filmen, was wäre gewesen, wenn jemand anders die Rolle gehabt hätte, und da war das ja tatsächlich so, also jetzt bei Power of the Dog, war das ja so, dass die beiden ja tatsächlich eine Beziehung haben und da dann einfach grundweg eine andere Anziehung da ist. Und deswegen, ja, wäre das vielleicht anders gewesen mit anderer Besetzung, ja.
Da gibt es auch eine Verbindung. Und zwar Ben Whishaw hat am Set von diesem Film seinen späteren Ehemann kennengelernt. Und zwar Mark Bradshaw, der den Soundtrack gemacht hat.
Ah.
Vielleicht hat das auch nochmal verstärkt, dadurch, dass er beim Dreh wahrscheinlich dann frisch verliebt war, dass sich jetzt nicht das große Interesse entwickeln konnte.
Ja.
Abby Cornish, würde ich weiterhin sagen, hat mich überzeugt. Auch so typisch, ne? Sie ist komplett im Liebeskummer und schickt dann ihre Schwester weg, um ein Messer zu holen, damit sie sich umbringen kann. Also sowas von, natürlich will sie sich in dem Moment nicht umbringen, ja, sonst würde sie ja nicht sagen, ihre Schwester beauftragen, ihr das Messer zu bringen. Mhm. Aber das ist einfach so, das ist plötzlich das Allerwichtigste und alles dreht sich in dem Moment. Und ich finde, das kommt total rüber, dass sie da verliebt ist und ihre Mutter sagt die ganze Zeit, ah, das kann doch nicht sein und so. Und sie ist einfach auch wahnsinnig dickköpfig vielleicht auch ein bisschen. Also ich möchte nicht sagen dickköpfig im Sinne von, dass sie jetzt sich da ihren eigenen Willen durchsetzen möchte, weil natürlich sie es einfach verliebt oder sie ist einfach so bestimmt, weißt du, dieses, ich will das jetzt und ich möchte eigentlich nichts anderes.
Die Mutter aber auch manchmal ein bisschen kalt, muss ich sagen. Da hätte es vielleicht auch ein bisschen so ein liebevolles Gespräch gebraucht unter Mutter, Tochter, da ein bisschen zu helfen. Aber ich muss sagen, da war ja wirklich, also das dann später noch, Als klar war, er wird eigentlich nicht wiederkommen, noch dann da kam dann die Erlaubnis, ja, okay, du darfst ihn heiraten, wenn er wieder zurückkommt. Und dann dachte ich mir so, ach komm, also wirklich.
Ja, voll.
Das passt halt in die Zeit vielleicht auch ein bisschen, ja.
Genau, ich glaube, es geht da letztlich um die Spannung in der Zeit damals, die dann damit irgendwie dargestellt werden sollen. Und die Mutter ist ja im Prinzip, die muss ja diese autoritäre Rolle, die irgendwie die Normen beachtet oder so, einnehmen, weil.
Absolut, ja.
Mr. Brown verkörpert halt die Lyriker und die Mutter so ein bisschen die Gesellschaft. Dadurch, dass das alles in dem Haus stattfindet, würde es ansonsten nicht funktionieren.
Ja, es gibt ja kaum äußere Einflüsse dann in dem Fall. Der Name des Films, Bright Star, ein Gedicht von Keats, wird oft mit Fanny in Verbindung gebracht, aber ist wahrscheinlich geschrieben worden, bevor er Fanny kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob du da was noch zu weißt.
Nein.
Da geht es wahrscheinlich nicht um sie, aber er hat es dann später auf jeden Fall auf sie bezogen. Auch einfach, ne? Wenn du ohne Namen, dann kannst du einfach sagen, ah ja, war über dich.
Clever. Kann er dann bei all seinen Gedichten dann sagen.
Er hat dann gemeint, das war eine Erklärung seiner Liebe an sie.
Fanny sagt ja über Mr. Brown, dass er feige wäre. Denkst du, der war das?
Feige?
Ja.
Warum?
Also sie sagt es, weil er nicht mitreißt.
Ach so, ja. Naja, ich weiß es nicht. Also in dem Moment habe ich das nicht empfunden, weil, also er hat sich auch ein bisschen verändert, weil er hat versucht, Verantwortung zu übernehmen für das Kind, beziehungsweise, also er hat es zumindest nach außen hin versucht und ist deswegen nicht weggefahren. Vielleicht auch, weil es eben finanziell dann nicht anders ging. Das hat er auch so ein bisschen geteilt. Aber ich weiß nicht, warum. Also sie hätte ja auch mit ihm mitfahren können. Also
gut, das weiß ich nicht. Ich glaube, da wurde ja schon klar kommuniziert, der hätte sie heiraten müssen.
Ja.
In der Welt, in der sie lebt, wäre das keine Option gewesen.
Letztlich habe ich den Antrieb, warum er ihn so unterstützt, davor schon nicht so richtig gesehen oder verstanden. Das ist vielleicht auch sehr schwer. Das Verständnis, hey, ich bring den bei mir unter und ich will dem irgendwie, dass der weiterschreibt und weiter Bücher veröffentlicht, obwohl er bisher sehr unerfolgreich ist. Und dann zu sagen, hey, jetzt geh in den Süden und dann nicht mitzukommen, okay, so it is, fand ich jetzt nicht schlimm. Weil ich nie das Gefühl hatte, die beiden verbindet jetzt irgendwie eine tiefe Freundschaft. Also von Kiez aus.
Sie haben sich ja auch erst kennengelernt. Also sie sind jetzt ja noch nicht, das sind ja noch nicht lebenslange Freunde, ne?
Ja.
Ging mir ähnlich. Also ich muss sagen, natürlich, er wirkt sehr besitzergreifend gegenüber Kiez.
Ja.
Und irgendwie intrigant. Er hat so ein bisschen Stewart-Vibes von The Piano. Mhm. Hat irgendwie gar kein Verständnis für die weibliche Psyche, aber ich fand in dem Moment ihn jetzt eigentlich nicht feige. Ich fand es eigentlich, wäre es feiger gewesen, jetzt sein Kind da komplett allein zu lassen.
Mhm.
Und der historische Mr. Brown, der war auch schon davor in Russland. Also, dass er jetzt irgendwie nicht so eine Reise antreten würde, prinzipiell, habe ich jetzt irgendwie auch nicht gesehen. Also, ich fand das jetzt nicht unschlüssig, da zu bleiben.
Ja.
Zumal er ja wirklich jetzt auch keine Perspektive gehabt hat, wie er sich irgendwie das Geld ergauen hätte können.
Also feige nicht, dass er nicht mitfährt. Ich glaube, insgesamt war es irgendwie, ist ja auch eine komische Situation zu sagen, hey, hier möglich, dass er sich bei seinem Bruder angesteckt hat, eventuell Tuberkulose, jetzt lassen wir den mal wegziehen, dahin, wo es ein bisschen wärmer ist und geben ihm dafür das Geld. Ich weiß nicht, ist ja auch irgendwie eine seltsame Situation. Das ist einfach sehr, sehr strange, ihn so dann, ja, los geht's, jetzt gehst du in den Süden.
Mich hat es sehr berührt, ich bin gerade auch ein bisschen am Kränkeln und ich dachte auch, also ich glaube, eine Reise nach Rom würde
würde dir jetzt helfen?
Würde mir helfen.
Okay.
Leider also, kann ich es nämlich leisten, aber wenn mich jetzt wenn ich eingeladen werde, ich glaube, es würde mich vor dem Tod bewahren.
Paddington, wenn der jetzt zuhört und ein bisschen Honig übrig hat, vielleicht kann er dir ja was spenden.
Dachte auch, also die Ärzte, die will ich haben. Also sozusagen, ich glaube, Rom wäre eine gute Idee.
Ja, hier wird man doch immer an die Nordsee geschickt, oder? So wegen guter...
Ja, das ist blöd. Nee, Rom oder Mittelmeer finde ich gut.
Ja, ich finde auch medizinisch gesehen.
Macht das Sinn.
Ja, aber er war sehr vorausschauend. Kiez hatte gesagt, er möchte, dass auf seinem Grabstein steht, "Here lies one whose name was written in water." Was zeigt, also dass er zu Lebzeiten eigentlich nichts wirklich geschrieben hat, was von Ewigkeit war, sondern dass mit seinem Tod es auch dann unbedeutend wurde. Das Gegenteil war ja dann der Fall.
Weiß ich, so früh schon seinen Grabsteinspruch zu haben, okay.
Es ist auch so ein bisschen, glaube ich, dieses, wie du auch vorhin gesagt hast, dass sie nach dem Messer fragt und ich muss jetzt sterben. Und das geht auch ein bisschen in diese Romantikphase rein, glaube ich. Dass man so sehr dramatisch ist mit Tod und kann ich mir schon vorstellen.
Ich finde, es gibt so einen Aspekt von Kiez, über den ich gelesen habe, der halt leider im Film nicht so dargestellt wird. Und das ist eigentlich einer, da kommt auch wieder dieses Klassenthema so rein, der größtes Interesse an der Französischen Revolution hat, der politisch ist. Und das vielleicht auch so ein bisschen als zusammenhängt, dass er so das so ein Minderwertigkeitsgefühl hat, weil er aus einer niedrigeren sozialen Schicht ist oder zumindest nicht das Gefühl hat, da anerkannt zu werden mit seiner Arbeit. Dieser wirtschaftliche Faktor, der irgendwie eine Konstante ist in seinem Leben, das wird alles nicht dargestellt. Und ich würde sagen, das finde ich schade. Bei Jane Campion finde ich abermals, das hatten wir bei anderen Filmen von ihr auch schon, dass es ja politische Themen gibt, die sie aber nicht aufgreifen möchte, weil sie ist dann auch nicht so interessiert. Also er ist ja auch ehrlich, also finde ich, das habe ich auch Respekt vor.
Mhm.
Ich fände es eigentlich auch eine interessante Komponente, die auch da ist, die verhandelt wird, die ist ja präsent in dem Film die ganze Zeit, die können nicht heiraten, warum?
Ja.
Aber sie macht das nicht zum Thema.
Ich fand auch das mit der Krankheit und dass sie so auf die Distanz, dass es ja auch ein Grund war, warum sie keine körperliche Nähe, dass sie sich nicht küssen konnten, keinen Austausch hatten. Also das waren ja auch noch Faktoren, die damals mit reingespielt haben, die sie so ein bisschen rausgenommen hat. Und sie hat dann eher so das Menschliche, was das Hindernis ist, die Norm und die Klasse, das hat sie dann eher in den Vordergrund gerückt. Ist ja auch eine Entscheidung, so wo lege ich den Fokus drauf.
Und sie hat den Fokus sehr stark auf die Komposition der Bilder, das Lyrische in Bilder zu verwandeln, in was Abstraktes, in was Konkretes. Und natürlich auch die Rolle der Frau, die Perspektive der Frau, sie als wie so kluge, selbstbewusste Frau und als Akteur nicht wie passiv darzustellen. Ne? Und natürlich auch super schlagfertig. Also sagt, ich gebe einem Feind nicht die Hand.
Ja.
Ich stelle fest, in puncto Leute belästigen, sind sie wohl Experte.
Ja.
So geht es mit auch mit ihren Gedichten. Ich verstehe auch nicht, was sie bedeuten. Es gibt, also ich habe mir ganz viel aufgeschrieben.
Sie hatte am Anfang des Films so eine sehr klare, direkte Art. Zwischendrin hat sie es so ein bisschen verloren in den Gefühlen für Keats. Ich finde, am Ende ist es dann wieder so ein Statement, die Haare abzuschneiden und wie sie dann rausgeht, die Tür nicht zumacht. Mhm. Da ist sie wieder so ein bisschen mehr sie selbst. In Wirklichkeit war das, glaube ich, so, dass sie dann noch irgendwie 6 Jahre lang getrauert hat.
Noch länger, glaube ich sogar.
Ja, also sehr lange da noch mit dran geknabbert hat. Und also das war jetzt meine Empfindung, diese kicke Art.
Das Drehbuch kommt von Jane Campion und wir wissen über ihre Briefe etwas über sie, aber natürlich, es gibt jetzt keine Biografie über Fanny Brawne. Und das heißt, der Charakter, diese Beziehung, das wurde, und natürlich auch die Beziehung zwischen ihr und Brown, da gibt es ein paar Sachen, die festgehalten sind, was wir wissen. Aber diese Unterhaltung, die hat sich alle Jane Campion ausgedacht. Und das ist die Fanny Brown, die Jane Campion sieht. Diese selbstbewusste, eigenständige Frau. Und dadurch spiegelt für mich sehr stark Ada wider.
Ja, stimmt.
Was würdest du sagen, wenn man diesen Film mag, was mag man sonst noch?
Ich würde sagen, wenn man mit Bright Star ganz zufrieden ist, dann sollte man sich vielleicht noch den Film Loving Vincent angucken. Auch ein Film von jemandem, der künstlerisch unterwegs ist natürlich. Wir haben auch eine weibliche Regisseurin, Dorota Kobiela, habe ich glaube ich falsch ausgesprochen. Aber
heute hast du echt einen Run.
Ja, ich schaff's noch, einen Namen bestimmt. Und genau, Loving Vincent, also auf jeden Fall ein schöner Film. Auch diese Tragik mit der Kunst, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Auch durchweg animiert bzw. gezeichnet. Also auch wieder mit den Bildern visuell, so wie du es gesagt hattest, dann natürlich sehr stark, einfach wegen Vincent van Gogh. Deswegen ein ganz, ganz schöner Film. Und ein Film, den wir schon im Podcast besprochen haben, der sich ein bisschen beschäftigt auch mit Kunst, in dem Fall Musik und der Beziehung zu anderen Menschen und wofür entscheidet man sich, dem Leidwesen dazwischen, ist Whiplash. Den kann man sich auch gut angucken, natürlich auch anhören bei uns. Lasst dazu gerne auch eine Bewertung da, bei uns auf Instagram oder bei Spotify, oder schreibt uns einfach Kommentare. Wir sind neugierig, wie ihr unsere Folgen findet. Und Jesse, was würdest du sagen? Was sollte man noch gucken?
Ich kann einfach nicht weg. Dieser Film wird für mich auf alle Zeiten untrennbar mit Paddington verbunden sein. Deswegen empfehle ich jetzt einfach die Paddington-Reihe. Teil 2 ist mein Lieblings-Paddington. Und ansonsten, was wir schon im Filmclub besprochen haben, ich habe große Freude mit dieser Jane Campion-Reihe, weil wir tatsächlich eine unheimlich begabte, technisch begabte Filmemacherin so begleiten. Und ich das Gefühl habe, ich da immer wieder eine neue Facette entdecke. Deswegen natürlich unsere Folgen zu The Power of the Dog und The Piano.
Nun gut, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Ciao.
Ciao.